Hallo an alle, ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annette Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Paranoia, Burnout, Asperger. Wann muss die Öffentlichkeit vor psychisch auffälligen Anwälten und Richtern geschützt werden?
Kirchenjobs nur für Kirchenmitglieder. Antidiskriminierungsklage scheitert vor Bundesarbeitsgericht. Warum sie trotzdem viel verändert hat.
Falsche Polizistenmasche. Bundesgerichtshof mit wichtiger Entscheidung zu Täterschaft, Teilnahme, Hehlerei und Bandenbetrug.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5:12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Ob Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts oder ein Anwalt, der korrektiv vor Gericht vertreten hat. Bei der Reihe Let's Talk About Recht der Stiftung Forum Recht diskutieren hochkarätige Gäste über aktuelle Streitfragen. Von Migrationsrecht über Meinungsfreiheit bis zur Unabhängigkeit der Justiz. Einmal im Monat direkt aus Karlsruhe oder Leipzig. Nicht vor Ort? Kein Problem. Alle Gespräche gibt es als Live-on-Tape-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Let's Talk About Recht, die interaktive Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle Infos unter stiftung-forum-recht.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du.
Ja, Paranoia oder Verrücktsein, ja, das wird ja vielen Richtern und Anwälten auch vorgeworfen, vor allem von ihren Mandanten, wenn sie verloren haben. Also in unserem LTO-Postfach, da kommt immer jede Menge rein, wo den Richtern vor allem irgendwie Rechtsbeugung vorgeworfen wird, weil sie irgendwie nicht mehr bei Trost seien. In allermeisten Fällen, das sieht man immer sofort, ist da überhaupt nichts dran. Aber manchmal?
Manchmal halt doch. Es kann ja auch mal stimmen. Wir haben zum Beispiel gerade über einen Fall berichtet, da hat die Anwältin tatsächlich immer weiter prozessiert, obwohl der Mandant gar kein Interesse mehr daran hatte. Und das ist dann gar nicht mehr so witzig.
Gut, wenn es doch zur Klärung einer wichtigen Rechtsfrage dient.
Aber ein Anwalt muss die Interessen der Mandanten vertreten und also, kann sich da natürlich nicht einfach drüber hinwegsetzen. Auch wenn er oder sie noch so entschlossen ist, das zu tun. Und aussichtslos war es in diesem Fall ja außerdem auch.
Jedenfalls stellt sich dann hier die Frage, was passiert, wenn ein Anwalt oder eine Anwältin gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, diesen Beruf auszuüben? Der ist ja schließlich sehr verantwortungsvoll. Schauen wir uns doch diesen Fall mal an. Der hat ja immerhin sogar den BGH beschäftigt.
Ja, dieser Fall hat eine ganz schön lange Vorgeschichte. Der ging schon 2015 los. Die Anwältin hat damals tatsächlich ein Berufungsverfahren weitergeführt und in der Folge auch Prozesskostenhilfeverfahren, obwohl die Mandanten das gar nicht wollten. Die hatten sich sogar schon einen neuen Anwalt genommen, der diese ganzen Anträge dann zurücknehmen musste. Es kam dann sogar zu einem Strafverfahren gegen die Anwältin. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte nämlich wegen Untreue und versuchten Betrugs ermittelt. Und in der Hauptverhandlung stellte dann aber ein Sachverständiger fest, die Anwältin sei gar nicht verhandlungsfähig. Und das Strafverfahren wurde dann auch wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt.
Jetzt könnte man ja sagen, wer nicht selbst verhandlungsfähig ist, der kann auch nicht Anwältin sein.
Ganz so einfach ist tatsächlich nicht. Also es kann sogar durchaus sein, dass jemand in einer Strafsache, die ihn selbst betrifft, nicht verhandlungsfähig ist. Das kann ja auch vorübergehend sein. Aber hier war es eben so, dass der Sachverständige gesagt hatte, er geht von Asperger-Autismus aus und diese Frau habe eine sehr eigene Weltsicht, man dringe kaum zu ihr durch. Und sowas kann natürlich schon ein Anhaltspunkt sein. Es gab hier auch noch mehr Anhaltspunkte, insbesondere Beschwerden der Mandanten, dass diese Anwältin vielleicht nicht in der Lage ist, den Beruf so auszuüben.
Gut, also hier gab es verschiedene Anhaltspunkte und es stellt sich die Frage, ob sie überhaupt die Interessen ihrer Mandanten erfassen kann und ob sie entsprechend mit den Mandanten, mit der gegnerischen Partei oder Behörden und Gerichten kommunizieren kann. Und damit auch, ob sie überhaupt weiter als Anwältin arbeiten kann. Und deshalb kam die Rechtsanwaltskammer ins Spiel. Und die hat gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir womöglich die Zulassung widerrufen.
Genau, laut § 14 Absatz 2 Nummer 3 der BRAU, das ist die Bundesrechtsanwaltsordnung, ist die Zulassung zu widerrufen, wenn der Rechtsanwalt aus gesundheitlichen Gründen nicht nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf eines Rechtsanwalts ordnungsgemäß auszuüben. Aber dafür braucht es nach § 15 BRAU ein Gutachten. Und das macht ja auch Sinn. Den Gesundheitszustand, den beurteilt natürlich nicht die Rechtsanwaltskammer, sondern ein Arzt oder eine Ärztin. Die Anwältin hat sich dagegen gewehrt, hat vor dem Anwaltsgerichtshof geklagt. Der hat ihre Klage aber abgewiesen und der BGH sieht das auch nicht anders. Also die Rechtsanwaltskammer darf dieses medizinische Gutachten verlangen und darf dann auch den Arzt bestimmen, der das erstellen soll.
Jetzt geht es ja hier um Autismus. In dem Strafverfahren hat der Sachverständige gesagt, es sei ziemlich sicher, dass Asperger-Autismus vorliege. Und erklärt das dann so, die Anwältin hätte ihre eigene Sicht auf die Welt, an der sie eisern festhalte. In Spezialinteressen, ja, hat sie viele juristische Details erzählt, ist unglaublich belesen. Ja, aber sie zöge eben ihre eigenen Schlüsse und andere Meinungen existierten dann für sie nicht. Man würde nicht zu ihr durchdringen. Und auf die Frage des Gerichts, wie lange der Zustand andauert, sagte er lebenslänglich. Mit dem Zustand kommt man auf die Welt und das bleibt so.
Das sind alles so Punkte, bei denen die Anwältin sagt, das sei eine ziemlich altmodische Vorstellung von Autismus. Und das kann man vielleicht auch so sehen. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel geht in einem neuen ICD, in dem ICD-11, das ist so eine Standardklassifikation, die man für so Diagnosen anwenden kann. Da geht die WHO davon aus, gar nicht mehr zwischen Asperger-Autismus und anderen Autismusstörungen zu unterscheiden, sondern spricht allgemein von einem Spektrum. Das wird in Deutschland erst so nach und nach eingeführt. Das wird noch nicht so richtig angewendet. Aber es gibt ja seit Jahren eine breite Diskussion über Autismus. Das ist ja auch ein Social-Media-Phänomen, dass da viel drüber gesprochen wird.
Genau, und deswegen ist auch mal wichtig zu betonen, nur weil eine Anwältin Autismus hat, die Diagnose hat, heißt das weder, dass sie eine schlechte Anwältin ist, vielleicht gibt es ja sogar damit einhergehende Fähigkeiten, die die Berufsausübung sogar besser machen, noch heißt es, dass die Anwaltszulassung gleich weg ist.
Genau, das hat der BGH auch betont. Er hat nämlich gesagt, es ging jetzt in diesem Fall eben nicht darum, dass die Rechtsanwaltskammer nur daran angeknüpft hätte, dass Autismus diagnostiziert wurde. Das wäre auch nicht zulässig, sondern es gab eben tatsächlich konkret Auffälligkeiten. Also es gab wiederholt Beschwerden und immer wieder dieses Muster, dass die Anwältin Verfahren gegen den Willen ihrer Mandanten weiterführt und dass die Kommunikation problematisch ist. Und diese tatsächlichen Auffälligkeiten, die sind eben der Grund für das Gutachten und das soll ja dann gerade klären, ob die Anwältin ihren Beruf noch ausüben kann. Übrigens in diesem Streit mit der Kammer vertritt die Anwältin sich selbst und da war auch der Anwaltsgerichtshof der Meinung, das geht. Sie könne sich da durchaus selbst vertreten, nur das Problem sei eben eher der Umgang mit den Mandanten.
Also der BGH bestätigt, dass die Anwältin so ein Gutachten vorlegen muss. Allerdings ist das natürlich nur eine Verpflichtung. Sie kann natürlich die Untersuchung auch verweigern. Aber wenn sie das eben macht, wird vermutet, dass sie nicht mehr in der Lage ist, den Beruf auszuüben und die Zulassung kann entzogen werden. Annelie, du hast dich ja jetzt näher mit diesen ganzen Fällen beschäftigt. Kommt das denn öfter vor?
Ja, das kommt wohl tatsächlich gar nicht mal so selten vor. Also es gibt ja auch einfach mal mehr als 160.000 zugelassene Rechtsanwälte. Da ist ja auch klar, dass es auch da mal gesundheitliche und eben auch psychische Auffälligkeiten gibt. Der BGH hat tatsächlich auch in den letzten Jahren schon mehrmals dazu entschieden und immer so diese Linie bestätigt, dass eben ein medizinisches Gutachten verlangt werden kann, wenn es konkrete Hinweise gibt.
Die Frage ist natürlich, wie bemerkt man das, ne? Es müssen ja nicht immer die Mandanten sein. Es kann natürlich auch andere Hinweise geben von Kollegen oder vom Gericht. Das gibt es natürlich auch, dass da ein Anwalt auffällt vor Gericht. Da würden mir einige einfallen, über die man das mal näher untersuchen kann, aber Spaß beiseite. Und man sich dann an die Kammern wendet.
Ja, das kommt auch vor. Also die großen Rechtsanwaltskammern, die haben durchaus so ein bis zweimal im Jahr mit solchen Fällen zu tun. Das kann dann sein, dass jemand auffällt, so ein bisschen querulatorisch, ausfallend, wirre Schriftsätze. Kann aber auch um Burnout gehen oder um Depressionen. Und das muss ja auch nicht immer ein Konflikt sein, sondern es kommt ja auch vor, dass Anwälte sich selbst melden oder zum Beispiel für eine Zeit auf ihre Zulassung verzichten wollen oder um eine Therapie zum Beispiel zu machen und dann später auch wieder als Anwalt arbeiten können.
Ja, wo du das sagst, wirre Schriftsätze, das kann natürlich auch eine Taktik sein, ne? Ganz viel Schreiben in engstem Druck, ohne jeden Zeilenabstand. Und irgendwo findet sich die entscheidende Definition. Also auch der wirre Schriftsatz allein ist kein Hinweis. So oder so muss man ja sehen, die Kammer ist ja eine Behörde und wenn die von Auffälligkeiten erfährt, muss sie tätig werden. Allerdings eine gesundheitliche Überprüfung ist ja ein weitreichender Eingriff und da ist die Hürde natürlich ganz schön hoch, sich da zu melden. Entweder als Selbstbetroffener, da hat man ja auch Sorge, oder wenn sich eben auch für Kollegen, ne, wenn die was mitbekommen, sich da jemanden so anzuschwärzen, das wird wahrscheinlich dann auch eher selten vorkommen.
Ja, auf jeden Fall ist das eine hohe Hürde und man kennt sich ja auch. Es gibt deswegen bei manchen Kammern einen sogenannten Vertrauensanwalt. Das finde ich eine richtig gute Einrichtung. Das ist dann ein Anwalt, meistens jemand, der schon relativ erfahren ist, an den man sich wenden kann, wenn man Probleme hat. Also gesundheitliche, finanzielle, was auch immer. Irgendwelche Probleme, die aber eben auch berufsrechtliche Auswirkungen haben können. Und dann kann man mit diesem Anwalt oder dieser Anwältin erstmal besprechen, was man denn machen kann. Und der ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der darf also keine Informationen an die Kammer weitergeben, aber ist eben eine vertrauliche Anlaufstelle, damit solche Probleme rechtzeitig geklärt werden können.
So, wie wir eingangs schon sagten, kann es ja nicht nur Anwälte treffen, sondern auch Richterinnen und Richter. Da ist es natürlich besonders problematisch, wenn jemand den Bezug zur Realität verliert.
Ja, auch solche Fälle gibt es durchaus hin und wieder mal. Und da kommt ja dann noch dazu, dass die richterliche Unabhängigkeit natürlich zu Recht einen sehr weiten Spielraum lässt. Ne? Also wann Richter arbeiten, wie sie arbeiten, was sie entscheiden, da redet man nicht rein, da darf man auch nicht reinreden. Es gab zum Beispiel einen Fall vor 2 Jahren ungefähr, da hat eine Richterin am Amtsgericht Lüdenscheid Akten einfach immer nicht bearbeitet, hat dann auch Verhandlungsprotokolle gefälscht, Urteile rückdatiert und hat Akten einfach verschwinden lassen, hat Kartons mit Akten im Keller versteckt und die hat nachher eine Haftstrafe bekommen wegen Rechtsbeugung und Urkundenfälschung. Oder es gab auch mal am Bundesfinanzhof eine Richterin, die die Arbeit verweigert hat, weil sie den Eindruck hatte, es ist eine Intrige gegen sie und die wurde dann irgendwann entlassen. Es war aber eben jetzt auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern das war dann ein Disziplinarverfahren und eine Dienstenthebung. Also das kann ganz gravierende Folgen haben, natürlich einerseits für die Menschen, die Recht suchen, aber auch für die Richterinnen oder Richter selbst. Und auch hier sind das eigentlich ganz tragische Fälle, ja, weil das ist natürlich ein verantwortungsvoller Beruf und ist auch richtig, dass es dann da Sanktionen gibt. Aber vielleicht, wenn jemand da mal früher hingeguckt hätte und psychische Probleme aufgefallen wären, dann hätte das vielleicht gar nicht so weit kommen müssen, dass da eine Richterin jetzt im Gefängnis sitzt.
Ja, das ist ja wirklich krass, weil da, man darf ja keine Ferndiagnosen machen, aber liegt ja wirklich auf der Hand, wenn man irgendwie denkt, es gibt Intrigen, dass da vielleicht eine paranoide Störung denkbar wäre und dass man dann nicht vorher irgendwie was macht, um quasi eine Heilung herbeizuführen oder zumindest zu versuchen, sondern es dann sogar strafrechtliche Konsequenzen geben kann, ist natürlich echt unschön.
Ja, Stichwort Intrigen und Versetzung. Darum geht es auch in einem ganz aktuellen Fall.
Ja, da haben wir im Februar über LTO berichtet. Da hat sogar das Bundesverfassungsgericht entschieden. Eine Amtsrichterin im Gerichtsbezirk des OLG Oldenburg, ja, die hat Angst vor einer möglichen Versetzung entwickelt. Und zwar eine sehr große Angst und ist darüber in Streit mit dem Landgericht Oldenburg geraten. Sie wurde gar nicht versetzt, aber es gibt eben Zweifel, ob sie da eine Art paranoide Störung entwickelt hat. Und der Präsident des Landgerichts hat eine ärztliche Untersuchung gefordert und das wurde auch vom Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht bestätigt, aber die Richterin hat Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Ja, über diese Verfassungsbeschwerde ist noch nicht entschieden, aber das Bundesverfassungsgericht hat schon mal gesagt, die Erfolgsaussichten sind offen und hat 2 Tage vor der geplanten Untersuchung diese Untersuchung gestoppt und gesagt, solange über die Verfassungsbeschwerde nicht entschieden ist, darf diese Untersuchung nicht verlangt werden. Das war aber so eine Folgenabwägung, weil die Karlsruher Richter da gesagt haben, naja, wenn sich dann später rausstellt, diese Untersuchung ist nicht rechtsmäßig, dann wäre die Verletzung des Persönlichkeitsrechts ja schon erfolgt und es lässt sich dann auch nicht mehr rückgängig machen. Und andersrum ist es eben nur ein Aufschub. Wenn dies rechtmäßig ist, eine Untersuchung zu verlangen, dann kann man das ja später noch nachholen. Also mehr hat das Bundesverfassungsgericht dazu noch nicht gesagt, aber das bleibt spannend, wie das dann entschieden wird.
Okay, aber droht nicht in der Folgenabwägung, dass inzwischen merkwürdige Urteile gesprochen werden?
Nee, das spielte für das Bundesverfassungsgericht tatsächlich keine Rolle. Aber da muss man vielleicht dann noch immer abwägen, um was für Fälle geht es gerade so, um was für ein Rechtsgebiet und wie stark sind die Auffälligkeiten.
Okay, na, erstaunlich. Gut, wenn man jetzt also zusammenfasst, was tun, wenn es um psychische Erkrankungen bei Richterinnen und Anwältinnen geht?
Also es geht immer darum, gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass jemand seinen Beruf nicht mehr richtig ausüben kann. Also es geht nicht um einfach nur abstrakt irgendeine psychische Erkrankung, sondern es geht immer darum, gibt es irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, dass diese Anwältin, dieser Richter nicht mehr in der Lage ist, ordnungsgemäß seinen Beruf auszuüben. Und bei Anwälten ist das dann eben Sache der Rechtsanwaltskammer, die dann prüfen muss, ob die Zulassung widerrufen werden muss und dafür muss eben so ein medizinisches Gutachten erstellt werden. Und bei Richtern ist Sache des Dienstvorgesetzten, da kann dann das Dienstgericht entscheiden, dass jemand womöglich auch gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt wird, weil er eben dienstunfähig ist. Aber vor allem ist natürlich wichtig, dass es Aufklärung gibt, dass dieses Problem überhaupt erkannt wird, dass es Anlaufstellen gibt, dass man das ansprechen kann, weil klar, psychische Probleme können jeden treffen, da sind Richter und Anwälte keine Ausnahme und da muss es dann eben die richtige Unterstützung geben. Ganz interessant fand ich übrigens, dass dieses Thema ja auch auf dem Richter- und Staatsanwaltstag so ein bisschen mit auf die Agenda gekommen ist. Da gab es nämlich einen Workshop, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht gut richten, hieß der. Und da hat eine Psychologin also darüber gesprochen, wie Richterinnen und Staatsanwälte auf ihre eigene mentale Gesundheit achten können und eben auch ihre Resilienz stärken können. Und unsere Kollegin Pauline Dietrich hat mit dieser Psychologin Dörte Dehe ein Interview geführt. Das verlinken wir in den Shownotes.
Sehr lesenswertes Interview und ja, ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, über diese Dinge zu sprechen und da haben wir in dieser Folge auch noch einen kleinen Beitrag mit zu geleistet.
Tanja, Tanja Podolski aus der LTO-Redaktion war diese Woche in Erfurt beim Bundesarbeitsgericht. Und was da los war, das erzählt sie uns jetzt gleich. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Es geht um einen Fall, den du ja schon ganz schön lange begleitest und der sehr grundsätzliche Fragen im Kirchenrecht und im Arbeitsrecht aufwirft. Das ist der Fall von Vera Egenberger. Das ist eine konfessionslose Sozialpädagogin, die schon 2012 bei der Diakonie eine Referentenstelle für ein Antirassismusprojekt haben wollte, aber nicht bekommen hat, weil sie nicht in der Kirche ist, hat dann einen Mann bekommen, der Kirchenmitglied ist. Und dagegen hat Egenberger geklagt auf eine Entschädigung aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aus dem AGG. Sie sah darin eine Diskriminierung wegen der Religion, was ja auch die negative Religionsfreiheit umfasst. Wie ist das denn jetzt ausgegangen?
Ja, das konkrete Verfahren hat Vera Egenberger jetzt am Ende verloren. Das BAG hat zwar eine Ungleichbehandlung gesehen, die hielt der 8. Senat, wo das Verfahren anhängig war, aber für gerechtfertigt und hat das begründet mit der Privilegierung der Kirchen, die in Artikel 9 AGG auch normiert ist. Und das BAG war hier in dem Fall davon überzeugt, dass für die Referentenstelle eine Kirchenzugehörigkeit gefordert werden durfte von Seiten der Diakonie, weil eben mit dieser verantwortlichen Position auch eine Vertretung der Kirche nach außen verbunden war. Und die Kirche hat dargelegt, dass das von daher mit einer Person besetzt werden sollte, die auch von der Kirche an sich überzeugt ist.
Also das klingt jetzt eigentlich nach einem nicht so furchtbar schwierigen Sachverhalt und nach so einer AGG-Klage, wie sie ja häufiger mal vorkommen könnte. Was macht denn dieses Verfahren jetzt so besonders und warum hat es so lange gedauert?
Ja, du hast es schon angedeutet. Ein Punkt ist natürlich, dass das Verfahren eine unglaubliche Strecke hinter sich hat und auf dem Weg das kirchliche Arbeitsrecht extrem beeinflusst hat. Der Fall war vor gut 8 Jahren sogar schon mal beim BAG. Damals hat Erfurt dem EuGH einige Fragen vorgelegt und die Entscheidung aus Luxemburg, so der Egenberger-Fall, das Egenberger-Verfahren, hat dann das kirchliche Arbeitsrecht ziemlich auf den Kopf gestellt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat traditionell dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen einen sehr, sehr hohen Stellenwert beigemessen und die Kirchen weitestgehend ihre Angelegenheiten selbst regeln lassen. Der EuGH hat dann gesagt, nee, also das muss hier schon noch überprüfbar sein durch die weltlichen Gerichte und auch den Entscheidungen da so ein bisschen Grenzen vorgelegt, indem es gesagt hat, also ihr könnt zwar noch sagen, dass das wichtig ist, die Kirchenzugehörigkeit, aber ihr müsst dann schon darlegen, warum die berufliche Anforderung für die Kirchenzugehörigkeit, für die konkrete Tätigkeit wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt sein muss. Und das war dann schon ein ziemlicher Knaller. Also einmal die Überprüfbarkeit durch die weltlichen Gerichte und zum zweiten eben diese konkreten Vorgaben, wie das überprüfbar ist.
Das ging dann zurück zum Bundesarbeitsgericht und das hatte damals in der Entscheidung ja aber gesagt, sei jetzt in dem Fall doch nicht unbedingt wesentlich, dass man da der Kirche angehört und hat dieser Entschädigung für Vera Egenberger stattgegeben. Und die Diakonie hat dann aber Verfassungsbeschwerde eingelegt und Ende 2025, also nach mehr als 6 Jahren nochmal, hat dann das Bundesverfassungsgericht tatsächlich entschieden und hat diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aufgehoben und zurückverwiesen. Kann man jetzt sagen, das Bundesverfassungsgericht hat dann das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen einfach nochmal gestärkt in dieser Entscheidung und hat es sich dann da in Widerspruch gesetzt zum EuGH?
Das hat es tatsächlich nicht und das hat selbst auch in seinem Urteil ziemlich deutlich gesagt, dass es das eben nicht tun möchte. Und das hat auch gute Gründe, warum es das so formuliert hat, weil es da nämlich durchaus schon mal Streit gab zum kirchlichen Arbeitsrecht zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht. Das wollten die nicht wieder aufbrechen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich also schon an die quasi Vorgaben aus Europa gehalten. Von daher ist insgesamt das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen schon schwächer als früher. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja durchaus anerkannt, dass natürlich die Entscheidungen der Kirchen überprüfbar sind. Und hat sich auch nicht gegen die grundsätzlichen Anforderungen, die vom EuGH vorgegeben worden waren, gewehrt, dass halt eben die Anforderungen der Konfession wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt sein muss für diese Tätigkeit. Also auch da ist das Bundesverfassungsgericht ja mitgegangen. Insgesamt definitiv keine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts. Dem Bundesverfassungsgericht hat nur nicht gereicht, wie das BAG damals argumentiert hatte und deshalb zurückverwiesen.
Naja, aber immerhin hat ja das Bundesarbeitsgericht das dann doch mit einer relativ klaren Linie so aus Karlsruhe nochmal zurückbekommen und hat ja auch anders entschieden als in seiner ersten Entscheidung. War das klar, dass das dann so ausgehen muss oder, Tanja, hatten die da eigentlich noch irgendeinen Spielraum, das nochmal ganz anders zu entscheiden?
Ich habe in Erfurt dazu so ziemlich alles gehört. Es gab natürlich Juristen, die gesagt haben, auch hätten sie mich früher gefragt, hätte ich ihnen gesagt, wie das ausgeht. Aber wir haben in einer Pause mit einigen Juristen auch zusammengesessen und diskutiert, wie das Verfahren wohl ausgeht. Und für mich war es alles andere als klar, muss ich wirklich sagen. Also es hätte für mich genauso gut anders ausgehen können. Man guckt natürlich auch nicht in die Schriftsätze rein und weiß nicht genau, wie gut hat die Diakonie da argumentiert. Ich fand jetzt in dieser konkreten Position der Referentin, natürlich muss sie auch für die Werte der Kirche einstehen. Das steht völlig außer Frage. Aber ich weiß tatsächlich, weiß nicht, ob man dafür jetzt Kirchenmitglied sein muss, um da die Werte von der Kirche auch zu vertreten. Also für mich hätte es auch anders ausgehen können.
Wir haben es aber auch schon gesagt, es war ein sehr langes Verfahren und es war auch ein Verfahren, das schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat ja auch eine Debatte ausgelöst. Inwiefern würdest du denn jetzt sagen, hat es das kirchliche Arbeitsrecht auch verändert? Und was bedeutet das jetzt für andere Menschen, die bei der Kirche beschäftigt sind oder die sich eben bei kirchlichen Einrichtungen auf Stellen bewerben?
Also das ganze Verfahren hat unheimlich was bewirkt schon, weil nämlich schlicht und ergreifend beide Kirchen, weil die ganze Rechtsprechung gilt natürlich nicht nur für die evangelische Kirche, sondern genauso für die katholische und auch sonstige weltanschauungsrechtliche Institutionen gilt das natürlich alles gleichermaßen. Aber gerade die beiden großen Kirchen, die ja auch viele, viele Beschäftigte in Deutschland haben, die haben ihre arbeitsrechtlichen Regelungen schon vor einigen Jahren verändert. Sowohl die katholische Kirche hat sich eine ganz neue Grundordnung gegeben, als auch die evangelische hat neue Mitarbeiterregelungen aufgestellt. Und stellen bei weitem nicht mehr so hohe Anforderungen an die Konfessionen, wie sie das früher getan haben. Also von daher haben wir die Rechtsnormen, die auch die Kirchen selber haben, die sind schon geändert. Und in der Praxis bedeutet das auf jeden Fall, dass es deutlich leichter sein dürfte, auch als Nicht-Konfessioneller eine Tätigkeit bei der Kirche zu bekommen. Das wird natürlich im engsten Kern, es wird immer Positionen geben, da wird eine Kirchenzugehörigkeit gefordert werden können, aber nicht mehr so einfach wie früher.
Gut, dass man jetzt nicht Pastorin werden kann, wenn man nicht in der Kirche ist, das ist ja auch nachvollziehbar.
Genau so. Und es gibt dann aber auch viele Stellen, wo man das echt diskutieren kann. Ich habe mir da selber Gedanken zu gemacht, so was ist mit der Gemeindepädagogin? Also muss ich Leistungssportlerin sein, um Sport unterrichten zu können? Ja. Ich glaube, auch bei der Gemeindepädagogin zum Beispiel kann man sowas dann mit gutem Grund noch argumentieren. Aber es wird schwieriger werden und es bleibt mega spannend auf jeden Fall in den konkreten Fällen.
Okay, Tanja, danke schön. Wir verlinken auch natürlich einfach nochmal deinen Text dazu. Da hast du das Ganze ja nochmal ausführlich wiedergegeben und da sind auch die Links, denke ich mal, drin zu den vielen anderen Texten, die du schon dazu geschrieben hast. Also da kann man diesen ganzen Fall nochmal so ein bisschen nachverfolgen. Link kommt in die Shownotes und vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Wagen läuft in the Club 50 Cent. Voll beladen Richtung Württemberg. Scheiß auf die Rechtslage. Reich werden Cash stapeln, Ekstase.
Stellt euch vor, das Telefon klingelt. Am anderen Ende ein Polizeibeamter. Er sagt, man habe Einbrecher einer großen Bande festgenommen. Auf einer Liste der Bande sei auch euer Name gefunden worden. Eure Adresse, das Geld, euer Schmuck sei nicht mehr sicher. Kurz darauf steht ein Mann vor der Tür, ja, der vielleicht auch noch wie ein Polizist aussieht, und holt Bargeld und Schmuck ab, angeblich zur Sicherung. Und ihr verliert euer gesamtes Ersparnis. Sagt ihr jetzt, so doof bin ich nicht, darauf falle ich nicht rein. Fakt ist, vor allem viele ältere Menschen fallen auf diese falsche Polizistenmasche rein. Es ist eine sehr verbreitete Betrugsgeschichte.
Und es wird ja teilweise auch richtig professionell betrieben. Und da werden Leute wirklich ganz schön bearbeitet und unter Druck gesetzt. Strafrechtlich klingt das aber auf ersten Blick erstmal gar nicht so spannend. Ist doch ein klarer Betrug. Aber ein Fall landete jetzt trotzdem vor dem Bundesgerichtshof. Und zwar wegen der Frage, wer ist hier eigentlich der Täter? Denn das war nämlich nicht einfach nur ein falscher Polizist, sondern hinter dem Betrug steckte eine ganze Bande mit fein austarierter Arbeitsteilung. Ganz oben gab es den Chef, der die Taten telefonisch koordiniert hat. Dann kam der Abholer, das war der, der dann tatsächlich vor der Tür stand. Dann gab es noch einen Betreuer, der den Abholer mit neuen SIM-Karten versorgt hat. Und dann einen Logistiker. Und der sollte die Beute vom Abholer übernehmen, über Nacht aufbewahren und am nächsten Tag in eine andere Stadt bringen. Und von dort sollte sie dann in die Türkei weitergeleitet werden. Und dieser Logistiker, der bekam auch nichts von der Beute ab, sondern der hat das gemacht, weil diese Bande dann seine Familie in Syrien finanziell unterstützt hat.
Genau. Und vor dem BGH ging es nun um diesen Logistiker. Hat er sich strafbar gemacht? Und wenn ja, wie? War er Mittäter oder war er nur Gehilfe?
Damit sind wir mitten in einem der größten Klassiker des Strafrechts, Täterschaft und Teilnahme. Das ist ein Thema, das Jurastudierende verfolgt, bis nachts in die Träume. Vielleicht mal ein bisschen aufgezoomt. Warum gibt es diese Unterscheidung überhaupt? Warum sagt das Strafrecht nicht einfach, wer bei einer Straftat mitmacht, ist eben Straftäter?
Tatsächlich machen das manche Länder so. Österreich etwa kennt viel stärker ein Einheitstätersystem. Deutschland dagegen liebt diese Differenzierung geradezu. Täter, Teilnehmer, Mittäter, mittelbarer Täter, Anstifte, Gehilfe, sukzessive Beihilfe und. Das ganze Arsenal, das wir im StGB bei dem Paragraphen 25 fortfolgende finden, aber vor allem durch die Rechtsprechung durchdekliniert ist.
Die Unterscheidung zwischen Täterschaft und Teilnahme hat in Deutschland eine lange Tradition. Die stand schon im preußischen Strafgesetzbuch von 1851 und im Reichsstrafgesetzbuch von 1871. Aber es gab auch Gegenbewegungen, etwa um die Jahrhundertwende, die Internationale Kriminalistische Vereinigung um Franz von Liszt, nicht der Musiker, sondern ein Strafwissenschaftler. Er hat eben entschieden eine Reform im Sinne des Einheitstätergedankens propagiert. hat sich aber nicht durchgesetzt.
Warum hat sie sich eigentlich nicht durchgesetzt? Der Hintergrund ist vor allem, ne, diese Liebe zur Differenzierung ist kein Selbstzweck, sondern dahinter steckt das Rechtsstaatsprinzip. Je präziser die gesetzliche Typisierung, so der Gedanke, desto besser ist eben das Bestimmtheitsgebot auch erfüllt und somit eben auch das Ermessen des Richters eingeschränkt. Ja, kann einfach nicht sagen, der ist auch noch Täter. Die Idee ist da quasi, das eben wirklich kleinteilig zu beschreiben und somit eben auch eine Begrenzung des Ermessens des Richters. Außerdem auch die Idee, dass derjenige, der eben näher an der Tat steht, ein anderes Maß an Unrechtsverwirklichung erfüllt. Wobei das natürlich gar nicht unbedingt stimmt, weil der Anstifter, wie wir wissen, ja genau wie der Täter bestraft wird. Aber so der Grundgedanke, ja, wer näher an der Tat steht, erfüllt ein anderes Unrecht.
Also zu dieser Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme gibt es ja gefühlt 100 Theorien. Das Reichsgericht und die frühe BGH-Rechtsprechung haben sehr subjektiv abgegrenzt, Stichwort Täterwille. In extremen Fällen hat man sogar jemanden, der dann objektiv den gesamten Tatbestand verwirklicht hat, nur als Gehilfen behandelt, weil er selbst kein Täterinteresse hatte. Da gab es schlimme Urteile nach dem Holocaust zum Beispiel, wenn es darum ging, dass KZ-Aufseher sogar das Zyklon B in die Gaskammern eingebracht haben zur Ermordung von Juden und trotzdem habe es da kein Täterinteresse gegeben und sie wurden als Gehilfen erstmal eingestuft. Aber inzwischen hat die Tatherrschaftslehre mehr Einzug gefunden. Es wird jetzt stärker objektiv gefragt, wer denn eigentlich das Tatgeschehen in den Händen hält.
Kommen wir jetzt zu unserem Logistikerfall zurück. Das Landgericht Bremen hatte entschieden, dass er Mittäter ist. Mittäter der bandenmäßig begangenen Betrugstaten. Er sei eben Teil des gemeinsamen Tatplans gewesen, habe nach jeder Tat einen Großteil der Beute übernommen und an weitere Tatbeteiligte weitergeleitet. Und das würde eben reichen für Tatherrschaft bzw. den Täterwillen zusammengefasst.
Anders sah das aber nun der BGH. Allerdings störte der sich nicht an der Anwendung der Täterschaftstheorien, sondern kam zu dem Schluss, dass der Transfer des Geldes in die andere Stadt weder Täterschaft noch Teilnahme am Betrug sein kann. Wieso denn das?
Es gibt ja verschiedene Deliktstadien. Vor Versuchsbeginn scheidet eine Strafbarkeit in der Regel aus. Dann beginnt das Versuchsstadium. Also, wenn die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten wurde und objektiv zur tatbestandlichen Ausführungshandlung angesetzt wird, dann kommt die Phase zwischen Vollendung des Delikts und Beendigung. Vollendet ist die Tat, wenn alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und beendet ist hierbei erst, wenn das strafbare Geschehen tatsächlich abgeschlossen ist. Nach der Beendigung, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ist eine Strafbarkeit wegen Beteiligung an diesem konkreten Delikt allgemein nicht mehr möglich. Also weder als Täter noch als Teilnehmer.
Beim Diebstahl oder Betrug ist die Tat ja beendet, wenn, vereinfacht gesagt, die Beute gesichert ist. Das ist ja aber auch eine Wertungsfrage. Wann ist denn nun die Beute gesichert?
Ja, ganz genau. Und das erklärt auch, warum hier das Landgericht Bremen und der BGH zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja, Bremen sagt, erst der Weitertransport in die andere Stadt hat die Beute gesichert. Und der BGH sagt dagegen, nö, die Beute war schon in dem Moment hinreichend gesichert, als eben dieser Abholer sie zum Logistiker gebracht hat. Dass die Beute nach dem Tatplan noch weitergeschoben werden sollte in die Türkei, verlängert die Vortat nicht.
Finde ich auch überzeugend, denn sonst würde ja jede kriminelle Lieferkette die Tatbeendigung immer weiter nach hinten schieben. Und genau dafür gibt es ja dann auch Anschlussdelikte wie Hehlerei und Begünstigung.
Ja klar, also wenn es immer weiter und weiter geht, irgendwann muss Schluss sein. Die Beute war ja noch gar nicht am bestimmungsmäßigen Ort angekommen und diese Beutesicherung war ja gerade Teil des Plans. Insofern kann ich das Landgericht Bremen da schon auch verstehen. Jedenfalls ein schöner Meinungsstreit, der letztlich aber, wie du ja auch eben gesagt hast, eher so eine Wertungsfrage ist, wann ist die Beute hinreichend gesichert?
Der BGH hat dann aber trotzdem entschieden, dass dieser Logistiker sich auch wegen Betrugs strafbar gemacht hat. Wie kam es jetzt wieder zu dieser Beute?
Genau, und da kommen wir jetzt eben zur Teilnahme. Ja, also ne, der Weitertransport, diese Handlung, ja, die ist eben nach Beendigung der Tat erfolgt. Da schaltet eben Betrugsstrafbarkeit aus. Aber der BGH sagt jetzt, der Logistiker hat schon vorher einen Beitrag geleistet. Und zwar, Achtung, vor der Vollendung. Nämlich seine Zusage, bei jeder konkreten Tat beim Weitertransport zu helfen. Und diese Zusage könnte die Haupttäter psychisch stärken. Sie wussten, so der BGH, wenn der Abholer das Geld hat, steht jemand bereit, der es schnell übernimmt. Das gibt Sicherheit, erleichtert die Tat. Daher Strafbarkeit wegen psychischer Beihilfe, also Teilnahmestrafbarkeit.
Dann musste der BGH noch klären, ob der Logistiker Teil der Bande ist, womit die Strafschärfung nach 263 Absatz 5 StGB eintritt, also Bande ist schlimmer, als wenn es nur eine Einzeltat ist. Gehilfen können nach ständiger Rechtsprechung Bandenmitglieder sein, wenn ihr Beitrag nicht von gänzlich untergeordneter Bedeutung ist. Und hier sagt der BGH, das Gegenteil sei der Fall. Die schnelle Übernahme der Beute war für den Erfolg der Taten von maßgeblicher Bedeutung, da der Angeklagte die Taten durch die schnelle Beuteübernahme direkt vor Ort abgesichert hat.
Ja, also ich finde diese Begründung jetzt ein bisschen paradox, ne? Wenn nicht sogar widersprüchlich. Einerseits hat der BGH doch gerade gesagt, der Weitertransport durch die Logistiker sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die Tat schon beendet war. Andererseits soll aber seine Zusage des Weitertransports jetzt von maßgeblicher Bedeutung für den Erfolg der Tat gewesen sein. Passt für mich nicht ganz zusammen und spricht eher dafür, dass das Landgericht Bremen mit seiner Einordnung recht hatte.
Also ich finde es schon nachvollziehbar, weil ja eben unterschieden wird zwischen dem Weitertransport und der Zusage. Und diese Zusage war von maßgeblicher Bedeutung.
Ja, stimmt schon. Aber wenn doch die Zusage eine Hilfe ist, die quasi außerhalb der Tat besteht, dann ist ja irgendwie jede Hehlerei-Zusage psychische Beihilfe zur Tat. Na mal gut, ist eine komplexe Sache, die man bestimmt so sehen kann.
Also jedenfalls, der Angeklagte wurde nicht nur wegen Beihilfe bestraft, sondern auch als Täter einer gewerbsmäßigen Bandenhehlerei. Und da ist ja noch interessant, dass schon der Wortlaut des 259 StGB ausschließt, dass ein Täter der Vortat nicht zugleich Hehler sein kann. Also der Stehler ist nicht der Hehler. Denn es heißt in 259 in Bezug auf diese Beute, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat.
Ja, wie eben zum Beispiel Betrug. Und der Grund dahinter ist eben, die Hehlerei soll den nachträglichen Umgang mit fremd erlangter Beute erfassen und nicht eben die bloße Fortsetzung der eigenen Tat. Und bei Teilnehmern an der Vortat, wie dem Logistiker, ist es jetzt aber komplizierter. Sie können ausnahmsweise zusätzlich auch Hehler sein, nach der Rechtsprechung, wenn sie nicht unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg der Vortat teilhaben.
Ja, und das bejahte der BGH, weil dieser Logistiker eben nicht, wie etwa der Abholer, einen Teil der Beute abbekam, sondern weil nur seine Familie in Syrien fortlaufend abgesichert wurde. Damit waren also zwei Delikte verwirklicht. Einmal als Täter der Hehlerei und einmal als Teilnehmer des Betrugs. Der Logistiker war damit dogmatisch auch Teil zweier Banden, einer Betrugsbande und einer Hehlereibande.
Ja, dogmatisch dann möglicherweise zwingend, aber auf den ersten Blick so unter Gerechtigkeitsaspekten auch nicht so richtig eingängig. Ja, also weil er nicht profitiert von der Beute, macht er sich nicht nur wegen Beihilfe zum Bandenbetrug strafbar, sondern auch noch zusätzlich wegen Bandenhehlerei als Täter. Also quasi Doppelbestrafung, weil er nicht einen Teil der Beute mitverhandelt hat, weil sonst wäre er nicht doch wegen Hehlerei strafbar.
Ja, das stimmt. Was den Schuldspruch angeht, ist das dann so. Aber das kann natürlich alles bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.
Ja, das ist ja auch ein bisschen das Absurde am Strafrecht. Es wird akribisch bewertet, wer sich wie genau in welcher Variante strafbar gemacht hat. Und dann kommt der große Layer drüber mit der Strafzumessung. Da hat eben der Richter dann doch ein enormes Ermessen, jedenfalls wenn es nicht um Mord geht.
Ja, aber im Ergebnis ist das ja auch manchmal nicht verkehrt, dass da eben nochmal so abgewogen werden kann und das vielleicht für Einzelfallgerechtigkeit sorgt. In diesem konkreten Fall dürfte der Logistiker ja nun auf eine etwas mildere Strafe hoffen können, weil er eben nur Gehilfe beim Bandenbetrug ist und da ist dann eine obligatorische Strafmilderung angesagt. Siehe 27 StGB.
Richtig, aber es kommt ja die Strafbarkeit wegen Hehlerei jetzt dazu, die das Landgericht Bremen nicht berücksichtigen konnte, durfte, weil er ja da Mittäter war des Diebstahls. Und mal schauen, ob er dann wirklich weniger bekommt als die im ersten Urteil verhängten 4 Jahre Freiheitsstrafe.
Jedenfalls strafrechtsdogmatisch ein hochspannender Fall und für diejenigen von euch, die in Prüfungen stecken, hier nochmal zum Mitnehmen. Erstens, Tatbeendigung ernst nehmen. Wer erst nach Beendigung eingreift, kann keine Mittäterschaft oder Beihilfe mehr an dieser Tat begründen. Aber eine vorherige Zusage kann als psychische Beihilfe zählen. Zweitens, Hehlerei nach Teilnahme an der Vortat. Teilnehmer können Hehler sein, wenn sie nicht unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg der Vortat partizipieren. Und drittens, Bandenmitgliedschaft von Gehilfen setzt voraus, dass kein nur untergeordneter Tatbeitrag vorliegt.
Genau. Und für diejenigen, die nicht in Prüfung stecken, und wir haben ja auch viele ZuhörerInnen, die eben nicht Juristen sind oder sich einfach nur juristisch interessieren, gebt Acht vor falschen Polizisten, vor KI-Stimmen, die so klingen, als wären es eure Verwandten und Freunde, damit der Fall erst gar nicht vor Gericht landet.
Ja, das ist dann auch ganz egal. Nicht erst prüfen, ob Täter oder Teilnehmer oder was eigentlich, aber einfach auf keinen Fall den Schmuck rausrücken.
Was ist sonst Wichtiges passiert in der Welt des Rechts in den letzten 2 Wochen? Das hat für euch vom LTU Newsdesk Pauline Dietrich zusammengefasst.
Verschickt man über WhatsApp ein Angebot, dann zählt das als ein Angebot unter Abwesenden. Das hat das OLG Frankfurt am Main entschieden. Die Konsequenz ist, dass das Angebot nicht nach § 147 Absatz 1 BGB sofort angenommen werden muss. Insoweit ist laut OLG der Messenger-Dienst mit einer Kommunikation per Mail oder SMS vergleichbar und nicht etwa per Telefon oder Videokonferenz. Eine Reha-Klinik untersagte einer nicht-binären Person die Teilnahme an einer Wassertherapie ohne Bedeckung ihrer Brüste. Das AG Brandenburg an der Havel sieht darin eine entschädigungspflichtige Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das Gericht sieht eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts darin, dass die Person ihre Brust bedecken musste, männliche Teilnehmende aber gerade nicht. Und die Reha-Klinik hätte auch mildere Mittel wählen können, zum Beispiel eine allgemeine T-Shirt-Pflicht für alle Teilnehmenden. Investigativjournalismus ist kein Freibrief für Straftaten, sagt das AG München und verurteilt Marvin Wildhage zu einer Geldstrafe. Der YouTuber hatte sich als Fake-Maskottchen während der EM 2024 in ein Stadion eingeschlichen, um Sicherheitslücken aufzudecken. Weil er dafür aber Akkreditierungen fälschte und keine Eintrittskarte hatte, nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn auf. Ein Strafbefehl folgte, gegen den Wildhage jedoch Einspruch einlegte, sodass es zur Verhandlung kam. Und das AG hat entschieden, die gefälschten Akkreditierungen und der Parkausweis stellen eine Urkundenfälschung dar. Der Zugang ohne Ticket war ein Erschleichen von Leistungen. Mehr zu diesen Nachrichten und natürlich noch mehr gibt es auf lto.de. Viel Spaß beim Lesen.
Und ich würde gerne noch auf einen schönen Service-Post bei LTO hinweisen. Wir haben nämlich einen tollen Artikel von Finn J. Mucho, der heißt Der Hummer bleibt im Becken und da lernt man alles, was man wissen muss, um souverän beim Geschäftsessen zu bleiben. Felix schwört, dass er ihn noch nicht gelesen hat. Felix, du hast den Artikel noch nicht gelesen?
Nein.
Das ist schade, aber dann machen wir jetzt einfach ein kleines Quiz da draus.
Um Gottes Willen.
Mal gucken, wie gut du dich auskennst beim Geschäftsessen.
Ich kann mich natürlich hervorragend benehmen.
Fangen wir mal an. Wer betritt als erster das Lokal?
Die Dame.
Nein, ist natürlich viel zu altmodisch gedacht. Das tut der Gastgeber, egal ob Dame oder Herr. Und der ebnet damit den Gast den Weg. Also am besten ist, man kennt sich als Gastgeber schon mal aus in dem Lokal. Kann dann zeigen, wo ist denn die Garderobe, wo ist denn unser Tisch und klärt das Ganze mit der Reservierung.
Na gut.
Wenn man dann seinen Tisch gefunden hat und man setzt sich hin, was tust du mit der Serviette?
Also ich persönlich, gut, das ist ja nicht die Frage, was ich mache, sondern was machen müsste. Also man nimmt sie und legt sie auf den Schoß. Faltet sie auf, legt sie auf den Schoß.
Ja, das ist tatsächlich schon mal sehr gut, um dir das ganz genau nochmal vor Augen zu führen. Man bricht sie einmal in der Mitte gegen die Bügelfalte und legt sie mit der offenen Seite zum Körper über beide Oberschenkel. Dann kannst du sie nämlich benutzen zum Abtupfen der Lippen, nicht zum Abwischen. Und dann kannst du sie anschließend wieder so zusammenfalten, dass man das auch gar nicht sieht. Falls du zum Beispiel schön Lippenstift trägst, ja, und dann sind da immer so rote Tupfer dran, dann wird das gleich dezent verborgen in der Serviette. So, jetzt zum Schluss noch was Schwieriges, Felix. Die Verwendung von Gabel und Messer. Ja? Geht die Gabel zum Messer oder das Messer zur Gabel, wenn du das Essen auf die Gabel buxierst?
Also, wenn ich so dann dieses Messer verwende, um Essen auf die Gabel zu schieben.
Ja, das ist nämlich genau falsch. Das Messer ist eine feste Blockade und man nutzt die Gabel, um die Speise gegen die Messerklinge zu führen.
Ach, so machen wir das.
Das üben wir nochmal.
Okay, alles klar. Gut, also dann seid ihr jetzt auch in dieser Hinsicht gut gewappnet. Wenn ihr auf einem Geschäftsessen seid, von einer Kanzlei eingeladen, könnt ihr da hervorstechen mit ausgezeichneten Tischmanieren, wenn ihr dann den Artikel, den wir euch in den Shownotes auch nochmal verlinken, auch komplett gelesen habt.
Hast du so ein Standardessen, das du immer bestellst, so wenn du zum Geschäftsessen gehst? Also weil die Empfehlung war ja nicht gerade den Hummer, weil einfach echt schwierig zu essen.
Ich glaube, wenn man schon eingeladen ist, nimmt man das Beste von der Karte, oder?
Ist eine interessante These, aber entspricht nicht ganz den Kniggelregeln. Aber wir müssen ja auch noch nicht alles verraten. Wir verlinken diesen schönen Text einfach in den Shownotes. Viel Vergnügen damit und viel Vergnügen beim nächsten Geschäftsessen.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer über Feedback. E-Mail-Adresse rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.